herzlich begrüßt. Wir machen heute den Philipperbrief, fangen wir mit an. Nach zwei Einleitungen sind wir dann endlich so weit, dass wir die ersten zwei Verse heute mal durchnehmen. Philipper 1, Vers 1 und 2. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an die Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jeder Mensch, jeder, ist ständig auf Suche nach Freude, nach Zufriedenheit, nach Frieden. Unverzichtbar für diese Zufriedenheit sind meist Geld, Gesundheit, Familie und Reisen. Kommen Stürme im Leben und nehmen eins dieser Elemente weg, bricht dann die scheinbare Erfüllung in sich zusammen. Und der relativ kurze Philipperbrief wird ja auch der Brief der Freude genannt. 13 Mal spricht Paulus in ihm über Freude. Und dieses Thema durchzieht das Schreiben wie ein roter Faden. Und der bekannteste Vers kennen wir ja alle, ne? Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Also, Paulus ermutigt die Gläubigen in Philippi, sich trotz ihrer äußeren Umstände immer und alle Zeit zu freuen. Ja, da fragt man sich, ja, kann man das überhaupt, ne? Immer Freude haben. Also, diese Freude ist eben nicht ein Nachplappern von belanglosen Slogans, sondern sie kommt aus einem Herzen, das seine Zufriedenheit nicht von Lebensumständen abhängig macht, sondern sich auf die Gewissheit gründet, dass Gott alles im Leben seiner Kinder zum Besten steuert. Eine Frucht des Geistes, also nicht, was ich mir selber zurechtstricke. Und besonders beeindruckend ist die Freude des Paulus, wenn wir bedenken, dass er ja rein äußerlich gar nichts zu feiern und sich zu freuen hatte. Nee, als dieser Brief geschrieben wurde, war er ein Gefangener und eine mögliche Hinrichtung erwartete ihn. Schließlich kam er ja dann später unter Hausarrest und wurde permanent von einem römischen Soldaten bewacht. Apostelgeschichte 28, 16 können wir das nachlesen. Und auch in Philippa 1 spricht er in den Versen 13 und 16 davon, dass er gefesselt ist. Also er war festgesetzt und konnte nicht das tun, was er eigentlich liebte, nämlich das Evangelium von Christus predigen, auf Missionsreisen gehen und Gemeinden gründen und betreuen. Das taten dann dafür andere, aber nicht alle in seinem Sinn. Er schreibt, sie verkünden Christus, aber nicht aus guter Gesinnung, sondern aus Neid, Streit und Selbstsucht. Und dennoch sagt er in Vers 18, ich freue mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Seine Freude ist also eine bleibende Konstante eines geisterfüllten Lebens und eben nicht ein flüchtiges Gefühl. Das kommt und geht, je nachdem, wie die Umstände es zulassen. Ja, ich sage es nochmal. Seine Freude ist eine bleibende Konstante eines geisterfüllten Lebens und nicht ein flüchtiges Gefühl. Das kommt und geht, je nachdem, wie die Umstände es zulassen. Verstehen wir, das ist ja oft unsere Not mit der Freude. Ne? Geht alles gut? Ach ja. Geht alles schlecht? Ne? Da singt man in der Gemeinde die Lieder von der Freude und alle blicken so ernst und tief traurig, dass man sagt, ja, was singt denn da eigentlich? Versteht ihr? Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ein Außenstehender reinkommt und wir singen dann, alles ist Freude, Freude. Und dann denkt ihr auch, was ist denn hier passiert? Was mir noch auffällt, Timotheus war bei der Abfassung des Briefes mitbeteiligt. Also, neudeutsch heißt das ja Teamwork. Hatte Paulus denn die Hilfe eines Zweiten nötig? Nach allem, was ich von Paulus weiß, ist er doch ein großartiger, glänzend begabter und erfolgreicher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Warum dann Teamwork? Wenn ich mir die anderen Briefe von Paulus anschaue, fällt mir auf, dass er häufig andere Brüder mitschreiben lässt. Also offenbar will er doch nicht der große Star am Christenhimmel sein, der große Dirigent der Gemeindegründung. Immer sind andere dabei. Wie war das noch bei der zweiten Missionsreise? Nachdem er sich von Barnabas getrennt hat, zieht er trotzdem nicht alleine los. Er sucht sich einen Bruder, der mitzieht. Apostelgeschichte 15,40. Paulus aber wählte sich Silas oder Silvanus und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Hat er das nötig? Offenbar ja. Warum bloß? Schaut mal, als er in Philippi ankommt, haben wir ja ausgiebig behandelt, sind jetzt schon vier. Paulus, Silas, Timotheus und Lukas. Wie ist das bei uns? Ja, wir wussten ja meist für uns alleine, jeder vor sich hin. Ja, keiner weiß, was er tut, aber alle wissen, was sie sollen. Und oft sind wir noch stolz drauf, dass wir die schwierigen Dinge alleine machen. Etwa nach dem Motto, wer sich auf andere verlässt, der ist auch verlassen. Und deshalb mache ich lieber das alleine. Bestimmt ist das Geheimnis im Leben des Paulus einfach dies, dass er nicht nur die Liebe zu Jesus Christus, die Agape, die Hingabe des Lebens an Jesus und die Liebe zum nächsten Philia, der Dienst für den anderen, verkündigte, sondern Bruderschaft und Jüngerschaft vorlegte. Darüber sollten wir gerade in Augenblicken, wo wir uns über die Arbeit in unserer Gemeinde viele, viele Gedanken machen, mal gründlich nachdenken, ob wir vielleicht hier ansetzen können. Als Thema habe ich heute die Überschrift, was das Leben mit Christus bringt. Der erste Gedanke, eine neue Beziehung zu ihm. Ich habe da zwei Unterpunkte. Der erste ist, wir sind seine Sklaven. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Also wörtlich übersetzt steht hier Sklave. Und da kommt ja einem gleich, Christ sein als Onkel Toms Hütte. Boah, ja, kennen wir alle das Buch, Christ sein als Onkel Toms Hütte. Ein Sklave ist ein von seinem Herrn abhängiger Mensch. Keine Rechten, keine nur Pflichten. Du sollst, du musst, mach was, tu was, sonst gibt's Dresche. Ja, Essensentzug, Wasserentzug, Kloppe und was da alle so an menschlichen Möglichkeiten gibt. Und wir Christen, wir sind doch zur Freiheit berufen, oder? Und übrigens, wir sind doch Kinder Gottes. Was soll das der Quatsch mit den Sklaven? Damals war ja die soziale Struktur, als erstes kam der Mensch. Mann, Frau, dann kamen die Sklaven, interessant, dann kamen die unmündigen Kinder und dann kamen die Tagelöhner. Also heute würden wir sagen, die 1-Euro-Jobber. Ja, die kam ganz zum Schluss. Also die Sklaven kamen noch vor den unmündigen Kindern. Damals wurden Sklaven einigermaßen gut behandelt. Sie wurden nicht auf irgendwelchen Plantagen oder Bergwerken zu Tode geschunden. Aber sie waren nach griechischem Verständnis keine vollwertigen Menschen. Sie waren in der Hauptsache Material. Und vor allem, sie waren nicht frei. Und deshalb ist es bedeutsam, dass Paulus sich hier nicht als Apostel bezeichnet, als Gemeindegründer, als Pioniermissionar, als Säule der Christenheit, was er ja unstrittig war, sondern als Sklave. Vielleicht macht er es deshalb, weil er im Gefängnis ist und ihm schmerzlich bewusst ist, dass er nicht frei ist. Dass das aber nicht so ist, weil die römische Justiz es will, sondern weil es sein Herr Jesus Christus zulässt. Haben wir uns das schon mal in unserem Leben mal so richtig mal durch den Kopf gehen lassen, was es bedeutet, wenn in meinem Leben auf einmal grandios etwas schief läuft? Da gehen wir doch immer gleich in der Ketten, ne? Oh. Ja, und da kommen doch so liebenswürdige Leute, die uns dann auch erklären, also scheinbar stimmt da etwas mit deinem Glauben nicht. Nein. Der Herr Jesus Christus lässt es zu. Ja? So müssen wir das mal sehen. Nee, so sehr Paulus zum Beispiel im Galaterbrief davor warnte, sich in eine sklavische Abhängigkeit vom Menschen zu begeben, so macht er immer in seinen Briefen deutlich, dass Christen Sklaven Christi sind. Römer 6, 22. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Sklaven geworden seid. Ne, viele unserer Bibelübersetzungen meiden ja das Wort Sklave. Das ist ja so anrüchig, dank Onkel Toms Hütte. Ne? Und dann verwendet man Begriffe wie Diener oder Knecht. Dagegen, dass Paulus uns als Sklaven Gottes bezeichnet, könnte man ja einwenden, wir können Kinder Gottes. Wie können wir dann gleichzeitig Sklaven sein? Gottes Sklaven, das schließt doch sich gegenseitig aus, oder? Ich kann doch nicht Kind sein und Sklave sein. Das geht doch angeblich gar nicht, ne? Auf den ersten Blick tut das tatsächlich. Aber wenn wir uns das mal näher anschauen, dann merkt man, hier geht es um zwei Punkte unserer Beziehung zu Jesus Christus, die bildlich ausgedrückt werden. Das Bild der Kinder steht für unsere Nähe zu Gott. Ja, Gott macht doch Wohnung in uns durch den Heiligen Geist. Deswegen sind wir Kinder. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und der Vergleich mit den Sklaven verdeutlicht, dass wir sein Eigentum sind. Merken wir? Wo sind da die Gegensätze? Seht doch gar keine Gegensätze. Nicht? Vielleicht rebelliert jetzt alles in uns, weil wir meinen, ich will aber niemandem Sklave sein. Und dabei vergessen wir, dass wir immer Sklaven gewesen und bis zu unserem Lebensende bleiben werden. Nicht? Römer 6, 16 bis 18, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wenn Nichtchristen, die sich für frei halten, unterliegen einer grausamen Tat Täuschung, denn sie sind Sklaven des Teufels, von dem sie verführt, manipuliert und getäuscht werden. Ein Leben ohne Christus in der Trennung von Gott und in Sünde ist ja alles andere als Freiheit, ne, sondern Sklaverei. Man bildet sich ein, nur das zu tun, was man will, aber in Wirklichkeit tut man das, was der Teufel will. So, und man merkt es nur nicht, jedenfalls nicht gleich. Ne, und das scheinbar Paradoxe ist eine wunderbare Wahrheit für den, der es durch Gottes Gnade entdecken durfte, nur Sklaven Christi sind wirklich frei. Jesus verführt, täuscht und manipuliert uns nicht, sondern er respektiert immer unsere Willensentscheidungen, unsere Freiheit. Er zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen und der auch der beste für uns ist. Es ist eine große Freiheit, Gott zu gehorchen, seinen Willen zu tun, seiner weisen Führung zu folgen und dann zu erleben, wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel. Ja, das vergessen wir oft. Leute, wir haben ein Ziel. Und von diesem Ziel dürfen wir unser Christsein leben. Wir sind Heilige, der zweite Unterpunkt. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Das griechische Wort Hagios bezeichnete ursprünglich ein Objekt der Ehrfurcht, das entweder verehrt oder verabscheut wurde. Und dieser Begriff wurde bei den alten Griechen zunächst eben nicht auf Menschen bezogen. Im Alten Testament heißt der entsprechende Begriff Kadosch. Er ist im Wesentlichen kein moralisch-ethischer Begriff. Also hat nichts zu tun mit einem heiligen Lebenswandel, sondern er steht im Zusammenhang mit Gottes Wesen und mit seiner Verehrung. Heilig ist nach diesem Verständnis alles, was aus dem alltäglichen Bereich herausgenommen und Gott zur Verfügung gestellt worden ist. Ja, also ich sage mal ein Beispiel. Da geht eine Frau mit dem Wasserkrug jeden Tag zum Brunnen Wasser holen. Also ein Gegenstand, der für den alltäglichen Gebrauch verwendet wird. So, und jetzt wird dieser Wasserkrug genommen, der wird gereinigt und geheiligt. Und jetzt steht jetzt nur noch für die gottesdienstliche Handlung zur Verfügung. So war das im Alten Testament. Und jetzt konnte die Frau nicht mehr mit diesem Wasserkrug jeden Tag zum Brunnen gehen. Man musste den neuen besorgen. Ja, jetzt war der nur noch für den gottesdienstlichen Gebrauch. Heilig dem Herrn. Und genauso läuft das mit uns. Heilig dem Herrn. Ne? Und Christen sind nicht heilig, weil sie so hohe moralische Maßstäbe oder weil sie schon mal ein Wunder getan haben, sondern weil Gott sie aus dem alten, sündhaften Leben herausgenommen hat, sie gereinigt, sie geheiligt hat und sie zur Gemeinschaft mit ihm und zu seiner Verherrlichung bestimmt hat. Nicht? Bemühungen um ein Leben in der Heiligung sind nicht die Ursache unserer Heiligkeit, sondern ihre Folge. Also weil wir heilig sind, deshalb leben wir in der Heiligung. Nicht, weil wir so heilige Dinge tun, deswegen ist alles paletti, sondern wir sind heilig und deshalb können wir verschiedene Dinge tun oder nicht tun. Okay, kapiert? Ja? Also, 1. Korinther 1, Vers 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Und dort schreibt er an die Korinther. Ja? Und der Korintherbrief ist ja ein Beispiel für die Gesetzlosigkeit unter den Christen. Und er schreibt, an diese Leute, an die Geheiligten in Christus Jesus. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also, nochmal. Christen sind keine Heiligen im normalen Verständnis, was wir so in unseren Gedanken rumtragen. Ne? Also fast sündlos, völlig der Welt abgehoben, irgendwie weltfremd, ja, die dann nur noch bei Aldi einkaufen, ja, weil die anderen Rewe und die anderen alle viel zu teuer sind. Ne? Also weil sie ja ein bescheidenes Leben führen. Also das sind keine Heiligen. Es kommt bei Christen auch vor, dass sie in sexuelle Sünden fallen, dass sie am Eigentum anderer schuldig werden, dass etwas oder jemand ihnen wichtiger ist und wichtiger wird als Gott. Die Bibel nennt das Götzendienst. Aber sollte die Christ sein wirklich ernst nehmen, rechtfertigen, verharmlosen oder vertuschen so ein Versagen nicht, sondern sie erkennen es als Schuld. Sie bitten Gott und wenn nötig auch Menschen um Vergebung. Sie tun das nicht, damit Gott sie annehmen kann, sondern weil Gott sie angenommen hat und weil Gott ihnen eine neue Natur gegeben hat, die bestrebt ist, Gott zu gefallen. Ich finde das unbegreiflich, dass der Heilige, der gerechte Gott, der die Sünde hasst, uns Menschen, die mit Sünde behaftet sind, als Heilige sieht. Und das nur, weil wir das Geschenk der Vergebung unserer Schuld angenommen haben, weil Jesus mit seinem Leben und mit seinem Blut bezahlt hat. Der zweite Gedanke, eine neue Familie. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Also das Wort Aufseher ist die genaue Übersetzung des griechischen Wortes Episkopos. Also ich halte das für eine unglückliche Übersetzung. Ich muss dabei an Gefängnispersonal denken oder an irgendwelche Wachmannschaften. Nee, da sitzt dann in der Gemeinde jemand, der passt dann auf, ob ich auch wirklich in den Wegen des Herrn wandle. Ja, und wehe, ich mach das nicht, kriege einen über die Rübe. Ja, also Aufseher. Also gemeint sind damit die Ältesten einer Ortsgemeinde. Die Bibel benutzt also für sie folgende Ausdrücke. Also ich lese mal nicht die griechischen Übersetzung vor, die habt ihr ja hier eine Wand, also Älteste, Vorsteher, Leiter und Hüter. Also nicht Aufseher, sondern Hüter. Ne, aus dem Wort Episkopos ist später der Begriff Bischof geworden. So, und leider entwickelte sich daraus schon sehr bald das Amt des Bischofs. Er war dann nicht mehr einer von den Gemeindeleitern, die der Gemeinde dienten, sondern so eine Art Kirchenfürst, der alleine über alle Gemeinden eines Ortes oder Gebietes herrschte. Das war und ist absolut unbiblisch. Die Gemeinden des Neuen Testamentes waren völlig selbstständig. Sie wurden nur von ihren Ältesten geleitet und kannten keine überörtliche Autorität, außer am Anfang die Autorität der Apostel. Zurück zum Begriff Episkopos. Also er kommt von einem griechischen Tätigkeitswort, das wörtlich auf etwas blicken heißt, aber auch beobachten, besuchen oder auf etwas achten, für etwas Sorge tragen, beaufsichtigen und beschützen. Also ich halte das Wort Hüter für die beste Übersetzung, weil sie gut in den Zusammenhang von Apostelgeschichte 20, 28 passt. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Gemeinde, in welcher der Heilige Geist euch als Hüter eingesetzt hat. Die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Hier hat Paulus auf seiner Reise nach Jerusalem die Ältesten der Gemeinde in Ephesus nach Milet gerufen, um ihnen noch einmal die Wichtigkeit ihres Dienstes ganz dringend zu machen. Und in diesem Zusammenhang warnt er sie vor reißenden Wölfen, die in die Gemeinde eindringen und ihr schlimmen Schaden zufügen würden. Es geht also darum, dass die Ältesten sozusagen die Hirten sind, die die Gemeinde mit geistlicher Nahrung versorgen und sie vor Gefahren behüten soll. Um Autorität, Macht, Ehre, Ansehen wird der Begriff Aufseher andeutet. Geht es, wenn überhaupt, nur in geistlicher Weise. Ja, Autorität maße ich mir nie an als Christ, sondern ich bekomme sie geschenkt. Versteht ihr? Das ist etwas anderes. Ne, gibt's ja Gemeindeleiter, man kann da sogar in Idea und so weit überall nachlesen, ja, die maßen sich Autorität an. Ihr müsst auf mich hören, ich bin der Chef und wenn einer nicht auf mich hört, der hört nicht auf Gott. Punkt. Ja, das ist völliger Quatsch. Ich würde schon sagen, schon fast Wahnsinn, wenn einer so denkt. Ich bekomme das als Leiter der Gemeinde geschenkt. Genauso wie ich die Begabung als Leiter der Gemeinde geschenkt bekomme. Ja, wir haben in der Gemeinde Jesu gibt es keine starken Leiter. Es gibt von Gott ausgewählte Leiter. Wir müssen nicht in Managementmethoden denken, sondern wir müssen in biblischen Linien denken lernen. Die Ältesten werden in der Anrede des Philipperbriefes in besonderer Weise angesprochen. Genauso wie die Diener, also wörtlich Diakone. Diese bildeten eine Art zweites Leitungsgremium, das die Ältesten von sozialen, organisatorischen und verwaltungstechnischen Dingen entlastete. Ja, ich kriege immer einen am Rappel, wenn ich in eine Gemeinde reinkomme, wo die Gemeindeleitung, die Ältesten, da sich Sorgen um die Kaffeekasse und um die Fußbodenheizung und um das sage ich mir immer, das ist doch gar nicht Aufgabe. Was machen die da? Dazu gibt es doch die Diakone, die das regeln und steuern. Ja, die Ältesten hüten die Gemeinde, sind die Hirten der Gemeinde. Das war ja, das kennt euch im Sinn, jetzt weiche ich mal von meinem Text ab, Apostelgeschichte 6. Was war da für ein Trara? Ne? Die Suppe reicht da nicht. Ja, und die griechischen Frauen wurden alle benachteiligt. Was macht man da? Man setzt die Köche für die Suppe ein. Ne? Also, man bestellt Leute, und wisst ihr, da steht auch voll Heiligen Geistes, ne? Voll Heiligen Geistes, um Suppe zu kochen. Das ist ein Ding, ne? Würden wir gar nicht dran denken. Wir würden gucken, ob der kochen kann. Und nicht voll Heiligen Geistes, ne? Ja, merkt ihr, wie verkehrt wir oft sind? Was für eine krumme Denkweise wir haben. Ja, und die werden dann eingesetzt. Und stellt euch das mal vor, die ersten, die umgebracht werden, ist zum Beispiel der Stephanus. Ein Suppenkoch wird als Zeugnis für das Evangelium umgebracht. Und der Philippus, der wird da rausgeholt und auf so einsame Straßen gestellt. Ne? Ja, also bitte. Ne, dieser Dienst war durch Probleme bei der Versorgung der Witwen in der Urgemeinde in Jerusalem entstanden. Ne, und was sagen die dann? Apostelgeschichte 6, Vers 4. Wir, also die Hüter der Gemeinde, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Oder Hoffnung für alle. Wir selbst aber wollen nach wie vor alle Kraft für das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes einsetzen. Also die Ältesten für den geistlichen Bereich, und die Diakone für den weltlichen Bereich. Das ist die biblische Vorgabe, die heute ja fast vergessen ist. Und diese beiden Ausdrücke weisen darauf hin, dass wir das neue Leben mit Christus eben nicht als Einzelkämpfer gestalten. Als käme durchaus unsere Prägung sehr entgegen, ne? Sondern gemeinsam mit anderen Heiligen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass mir die meisten von euch aus Erfahrung zustimmen, wenn ich mal ganz radikal Folgendes sage. Ganz radikal. Ich habe in der Gemeinschaft der Heiligen viel mehr und schlimmere Enttäuschung, Verletzungen und Tiefschläge einstecken müssen als außerhalb. Aber ich möchte keinesfalls ohne diese Gemeinschaft leben, denn auf die Dauer wäre das gar nicht möglich. Und deshalb dürfen wir von Herzen dankbar sein für unsere Gemeinde. Sie ist trotz aller Fehler, aller Schwächen, alles Machens und aller Unvollkommenheit ein kostbares Geschenk Gottes an uns. Und diese Gemeinde war Gott so wertvoll, dass er sie sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Apostelgeschichte 20,28. Wenn wir an der Unvollkommenheit unserer Gemeinde leiden, dann lasst uns daran denken, du und ich, jeder von uns leidet nicht nur manchmal an diesem Problem, sondern er trägt selbst auch zum Problem bei. Also ganz brutal mal wieder ausgedrückt, wir alle sind nicht nur Opfer, sondern immer auch Täter. Ja, es kann eine große Hilfe sein, wenn uns dieses bewusst wird. Und wir sind immer alles, alle, aber auch alle miteinander Lernende an uns selbst, was uns schwerfällt, und an den anderen, was uns noch schwerer fällt. Der dritte, kostbare Geschenke. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade. Im griechischen Raum war der Gruß Cher gebräuchlich. Das bedeutet wörtlich freudig. Das griechische Wort für Gnade, das Paulus hier als Gruß benutzt, klingt ähnlich, Charis. Ich gehe mal davon aus, dass Paulus dieses Wort ganz bewusst nimmt, weil er den Philippern klar machen will, dass Gnade wichtiger ist als Freude und dass nur wer aus Gottes Gnade lebt, wahre Freude kennt. Gottes Gnade ist die Grundlage, auf der er uns nicht das gibt, was wir von unserem Zustand verdient haben, nämlich verloren, verdammt, verflucht in alle Ewigkeit als gerechte Strafe für unsere Sünde und auf der uns stattdessen gibt, was wir eben nicht verdient haben. Vergebung unserer Schuld, Gemeinschaft mit ihm, seine Begleitung, jeden Morgen neu, sein Wirken in unserem Dienst, seine Freude, seinen Frieden, seine Bewahrung und das große Ziel, wir werden bei ihm sein alle Zeit. Habe ich doch nicht verdient. Das ist alles Geschenk. Und wir sollten nie vergessen, was Gott diese Gnade gekostet hat. Seinen einzigen und geliebten Sohn. Ne? Gottes Gnade ist alles andere als eine billige Gnade. Sie ist unermesslich teuer. Die hat Gott, hat Jesus Christus das Leben gekostet. Der zweite, Frieden. Auch kostbares Geschenk. Das ist der damals und heute in Israel übliche Gruß Shalom. Auch der Friede ist nur möglich auf der Grundlage der Gnade Gottes. Sonst ist kein Friede möglich. Viele Menschen machen sich große Sorgen um den Frieden in dieser Welt. Aber viel wichtiger als der politische Friede ist der Friede mit Gott. Wie sagte mal einer, ein Politiker, der Kampf um den Frieden wird so fürchterlich sein, dass kein Stein auf den anderen bleibt. Ja, das ist der Friede, der politische Friede. Wenn man hält Frieden mit Panzer, Raketen und Soldaten, hält man Frieden. Leute, das hat doch nichts mit geistlichem Frieden zu tun. Der Hauptgrund für den Unfrieden in dieser Welt liegt in der Tatsache, dass die meisten Menschen eben keinen Frieden mit Gott haben. Und sie können deshalb nicht dauerhaft in Frieden leben. Und sag doch mal ehrlich, können wir miteinander dauerhaft in Frieden leben? Wir als Christen, wir haben doch auch immer unsere Probleme. Ja, so die kleinen Nicklichkeiten, die sich da so einschleichen, was wir den anderen so unter der Weste schieben können. Und schon, ja, und dann, tschüss Leute, ich gehe jetzt. Ja, wir haben ja schon Mühe, den Frieden Gottes zu leben. Römer 5, 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Friede heißt, ich lebe in Verbundenheit und in Harmonie mit Gott. In Christus bin ich zur Ruhe gekommen, Hebräer 4. Und zur Ruhe kommen ist in der Bibel immer als Aktivsein ausgedrückt. Und dann kann Kriegsangst, Krieg, ja, diese, was man jetzt ja, dieses Schlagwort, was man ja heute so propagiert, wir wollen die Welt retten, vor der Klimawandel und Umweltzerstörung, wir retten die Welt. Das kann uns den Frieden mit Gott nicht nehmen. Ja, und die Verheißungen in der Bibel sehen ganz anders aus. Was sagt Gott nach der Sintflut? Sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Ja? Und warum soll das nicht aufhören? Da kratzt ihm immer am Kopf. Weil der Mensch böse ist von Jugend auf. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Ironie Gottes. Ironie Gottes. Gott hält seine Hand über seine Schöpfung, weil der Mensch böse ist von Jugend auf. Also das ist kein bloßer frommer Wunsch, sondern Gott schenkt uns seine Gnade und seinen Frieden täglich in vollem Maß, in Fülle. So, und der vierte Punkt, endlich Schluss. Also ich fange jetzt nicht von vorne an, könnt ihr ganz beruhigt sein. Merke, Christsein bedeutet keine Einengung unseres Lebens, sondern eine völlige Erneuerung. Also keine Reformation, sondern eine Revolution. Ist das wirklich so? Leben wir wirklich unser Christsein als Revolution? Oder ist das Leben mit Christus bei mir eine Ergänzung? So eine Art i-Tüpfelchen oder Sahnehäubchen auf mein altes, selbstbestimmtes Leben. Also, da kann ich euch schon sagen, da wird mir das Leben mit Christus nicht viel bringen. Von der neuen Beziehung zu ihm, die uns zu seinen Sklaven, aber auch zu seinen Heiligen macht, wird bei mir dann wenig zu sehen sein, wenn überhaupt. Auch meine Familie, die Gemeinde und alles, meine Umgebung wird mir nicht viel bedeuten. Und die kostbaren Geschenke der Gnade und des Friedens werde ich unbeachtet lassen. Ich hoffe, dass das bei uns anders ist. Ich wünsche uns allen, dass jeder von uns durch das neue Leben mit Christus geprägt und durchdrungen ist. Seine Gnade und sein Friede sei mit uns. Ich bete, dürft sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, du hast uns reich beschenkt. Du hast uns die Fülle gegeben. In allen Belangen. Danke dafür. Du hast Gutes in unser Leben hineingestellt. Wir dürfen Vergebung haben. Du heilst unsere Gebrechen. Du bist da. Deine Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Du hast uns neues Leben geschenkt. Wir dürfen in deinem Wort Bescheid wissen. Danke, dass du uns eine Gerechtigkeit erkämpft hast, die vor Gott gilt. Und was machen wir? Wir müssen dir bekennen, dass uns das manchmal viel zu wenig ist. Dass wir immer versuchen, dich zu beeindrucken durch unser Rumgemurkse. Vergib uns das. Und dann lass uns konzentriert sein auf dich allein. Denn du bist das Leben. Und wir gehören dir. Danke, dass du uns das heute deutlich gemacht hast, dass wir deine Kinder sind und deine Sklaven sind. Dass du unser Herr bist, aber auch unser Heiland. Danke für die Botschaft, die du uns geschenkt hast. Bewege sie nicht nur in unseren Kopf, sondern auch in unseren Herzen. Und hilf uns, dass wir mit beiden Beinen auf dein Fundament stehen. Danke dafür, dass du alles wohl machst und dass du uns zum Ziel bringst. Amen.
Amen.
Ja, singt tun wir jetzt Lied 256. Könnt ihr euch mal merken, immer wenn ich über Philipperbrief predige bei euch, singen wir immer nach meiner Predigt Lied 256. Ja, also ist nicht schwer.